An den Osterfeiertagen, da essen ja doch viele hierzulande traditionell mehr Hühnereier als üblich. Und was macht das eigentlich mit dem Cholesterinspiegel? Da ranken ja eine ganze Menge Mythen darum. Und warum Cholesterin auf der anderen Seite eine sehr, sehr nützliche Substanz für den Menschen ist, das schauen wir uns auch an. Und die Frage nach dem Potenzial des Einsparens von Cholesterin, die schwingt auch mit. Manche glauben ja, wenn sie einsparen, dann wird alles wieder gut. Und wir haben noch die Geschichte vom guten oder das Märchen besser gesagt, vom guten und schlechten Cholesterin. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Naja, es gab ja mal Zeiten, da hieß es, bloß nicht so viele Eier essen aufgrund des Cholesterins. Als ich studiert habe, da hieß es, ja, ganz offiziell in Deutschland, man solle 1 bis 2 Eier die Woche zu sich nehmen, eben mit Begründung jener Erklärung, die, so weiß man ja längst, total überholt ist. Das heißt, man weiß, dass der tägliche Konsum von Eiern eben keinen Einfluss auf den Cholesterinspiegel hat. Zumindest kann man da überhaupt nicht davon eine klare These aufstellen, wenn du mehr Cholesterin zu dir nimmst über die Nahrung, dann hast du Probleme mit deinen Cholesterinwerten. Da gibt es ganz andere Einflussfaktoren, die wirklich eine Rolle spielen. Da ist die Ernährung tatsächlich ein kleines Licht. Es kann ein bisschen Einfluss nehmen, aber der Einfluss dessen ist viel, viel geringer, als manche meinen. Also die Nummer mit diesem, du darfst nicht so viel Eier und Cholesterin, das ist ein alter Hut inzwischen. Und wenn man sich anschaut, wie wichtig Cholesterin für den Körper ist, dann kann man auch nachvollziehen, warum der Körper sagt, naja, weißt du was, das ist mir viel zu riskant, ob du das mit der Nahrung aufnimmst. Ich mache mal den Großteil selber. Und das ist auch der Grund, warum dieses Einsparen nur ein bisschen die Fassade ändert, aber nicht wirklich ernsthaft große Räder dreht. Wir basteln 80% des Bedarfs in etwa. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber um mal so eine Zahl zu nennen, um so ein Verhältnis auch zu bekommen im Kopf oder eine Idee von dem Verhältnis, ist es so, dass wir 80% in etwa selber herstellen. Das ist in Menge ausgedrückt, sind das 1 bis 2 Gramm täglich. Da liegt ein ziemlicher Unterschied dabei. Also da reden wir ja von 100% mehr oder 100% weniger. Das ist schon mal nicht so ganz von ohne. Das heißt, es gibt auch Faktoren, die das Ganze noch beeinflussen. Und mit der Nahrung nimmt der Mensch wiederum im Schnitt, das kommt ja immer darauf an, wie die Nahrung zusammengesetzt ist, nimmt er weniger auf, nämlich nur 300 bis 400 Milligramm. Aber nicht vergessen, das, was wir schlucken, was im Magen-Darm-Trakt ist, ist ja noch lange nicht raus aus dem Magen-Darm-Trakt. Auch da gibt es Mechanismen, dass wir eben bei weitem nicht alles resorbieren an Cholesterin, was wir sozusagen mit der Nahrung aufnehmen. Also die Quote dessen, die wirklich in der Blutbahn ankommt, die ist nochmal ein bisschen geringer. Es wird nicht alles resorbiert und insofern ist, ohne dass wir noch großartig geredet haben, ist schon klar, der Körper hat ja eine riesengroße Eigenverantwortung. Und klären wir noch die Frage, warum der Körper Cholesterin am liebsten selber bastelt und warum ihm das so wichtig ist. Es gibt 4 Aufgaben, die sind ganz zentral verankert und das eine ist, wir brauchen Cholesterin in jeder Zellmembran oder zum Aufbau jeder Zellmembran und wir haben ja ständig irgendwelche Erneuerungsprozesse zu bewerkstelligen. Das heißt, das ist essentiell wichtig. Wir brauchen es als Vorstufe, um Vitamin D herzustellen. Das können wir ja, aber dafür braucht es eben diese Cholesterinmoleküle. Wir brauchen Cholesterin, um daraus Gallensäuren aufzubauen. Die ist super wichtig für die Fettverdauung. Und wir brauchen Cholesterin, um Steroidhormone, also Geschlechtshormone aufzubauen. Also da sind ganz viele, ganz zentrale Punkte dabei. Und deshalb ist es so, dass wir den Großteil selber herstellen. Und auch diese dieser eigene Herstellungsprozess, der kann gesteuert werden. Zum einen, und das ist der große Anteil, der ist genetisch bedingt. Das heißt, wenn in deiner Familie jemand ist, der schon von Hause aus viel selber produziert und wenn das mehrfach vorkommt, dann ist schon mal auch so ein Punkt mit dabei, dass es vielleicht auch bei dir so sein könnte, man kriegt das im Blut raus. Da gibt es ja Normwerte und wenn die immer so ein bisschen in Richtung oberer Grenze kratzen, wir kommen gleich noch dazu, wo man da genauer hinschaut, dann ist die Tendenz schon da. Und es ist auch so, dass bei weitem nicht jeder so viel selber daran ändern kann. Ein bisschen was schon, aber eben nicht komplett. Das ist auch etwas, was man ja manchmal zu schwarz-weiß und zu einfach darstellt. Es ist ja im Grunde, wie an anderen Stellen auch, ein sehr, sehr komplexes Thema und man muss sich immer das gesamte Konstrukt anschauen. Denn, um gleich nochmal von diesem Fettthema abzuweichen, was beeinflusst denn auch die Eigensynthese? Das hat nichts mit Fett zu tun, sondern mit Kohlenhydraten. Und zwar, wenn ich immer wieder erhöhte Insulinwerte habe im Blut, dann triggert das im Grunde meine Eigensynthese. Und wie bekomme ich hohe Insulinwerte im Blut? Wenn ich große Portionen Kohlenhydrate aufnehme, am besten noch in kurzen Abständen und mich möglichst wenig bewege. Über mehrere Tage, Wochen, Jahre. Dann habe ich genau so eine Situation. Und das kann man sich vielleicht auf den ersten Blick oder ja, so im ersten Moment nicht vorstellen, aber es funktioniert genau so. Und das ist auch das, was viele bei diesem ganzen Thema nicht-alkoholische Fettleber nicht so auf dem Schirm haben, dass etwas, was nicht mit Fett zu tun hat direkt, trotzdem einen riesengroßen Einfluss hat. Und das ist genau dieses Kohlenhydrat-Thema. Und du wirst, wenn du in ja, medizinischen Zeitschriften, Büchern oder auch in so, wenn in irgendwelchen Apothekerzeitschriften manchmal Ärzte, Fachärzte interviewt werden, dann wirst du sehr oft so als präventiven Ernährungshinweis folgende Kostform finden, nämlich mediterrane Kost, wo es um eine gute Fettqualität geht, wo es um Fisch geht, da auch wieder die Fettqualität mit dabei, nämlich die Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu diesen Omega-6-Fettsäuren. Das ist immer ein richtiges, wichtiges Thema. Und da geht es um viel Gemüse, um viel Ballaststoffe. Ja, aber es geht nicht um riesengroße Nudelberge, es geht nicht um Brotberge und nicht um viel Obst. Das ist also immer etwas, wo man sich nochmal genauer mit beschäftigen kann. Also das, was rund ums Mittelmeer gegessen wird, ist eigentlich ein Ziel, also von denen, die halt wirklich da sich naturbelassen ernähren, sagen wir mal so, das ist schon etwas, was man sich abschauen kann, definitiv. Also, bleiben wir nochmal ein bisschen bei diesem klassischen Thema Cholesterin, denn es geht ja auch um die Frage, warum das mit dem guten und schlechten Cholesterin ein Märchen ist. Und zwar, Cholesterin ist eine fettlösliche Substanz. Man nennt in Fachkreisen das Ganze nicht Cholesterin, sondern Cholesterol. Diese beiden Begriffe meinen komplett das Gleiche. Na, also es ist immer die Frage, wer angesprochen wird und wer sich wie unterhält. Und sobald es Englisch wird, spricht man auch nur noch von Cholesterol, weil es im Prinzip genauso geschrieben wird im Englischen. Also das ist fettlöslich und es gibt nur ein einziges Cholesterolmolekül. Wie kommt das jetzt zustande, dass man von diesem guten und schlechten Cholesterin spricht, wenn es nur eins gibt? Da ist das ja total unlogisch. Man meint mit gut und schlecht nicht das Cholesterin selber, sondern im Prinzip das Transportmedium für dieses Cholesterin. Denn Cholesterin ist fettlöslich. Und jetzt muss das durch das wasserhaltige Blut, ist ja Gewebe. Und damit das funktioniert, muss man alles, was fettlöslich ist, erstmal verpacken. Und dafür gibt es ja so schöne Kugeln, die sind mal kleiner, mal größer und die nennen sich Lipoproteine. Die sehen tatsächlich kugelförmig aus, diese Moleküle. So sind die auch angeordnet. Kann man auch, wenn du es googelst, findest du wahnsinnig viele Bilder und dann siehst du auch, dass die außen herum diese Proteine haben. Die sind praktisch wasserliebend, so sagt man. Und innen drin sitzt dann alles, was fettlöslich ist, sicher verpackt. Und so funktioniert das. Und diese Lipoproteine, die werden nochmal unterteilt. Und da gibt es welche, die sind größer, große Kugeln und die sind nicht so dicht verpackt. Und wenn ich das jetzt mal ins Englische übersetze,
dann heißt das Low, niedrig, Density, Dichte, Lipoprotein. Wenn wir da immer den ersten Buchstaben hernehmen, LDL, Low Density Lipoprotein. Das heißt, LDL ist nichts weiter als ein Lipoprotein, was eine geringe Dichte hat. Große Weihnachtsbaumkugel sozusagen. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, es gibt noch mehr außer LDL und HDL, eine andere Gruppe, die hat auch ein kugelförmiges Dasein im Grunde, aber das sind die kleinen Weihnachtsbaumkugeln. Die sind sehr dicht komprimiert sozusagen, High Density Lipoprotein, HDL. Und damit ist klar, wir reden von Transportsystemen, nämlich Lipoproteinen, die unterschiedlich aussehen und die auch eine völlig andere Funktion haben. Denn stell dir vor, die Lipoproteine sind ja wie sozusagen Busunternehmen und jedes Busunternehmen fährt nur in eine bestimmte Richtung. Also hat nur einen bestimmten oder eine bestimmte Aufgabe, Transportaufgabe. Produziert wird ja Cholesterin in der Leber. Und von da muss es in die Körperperipherie verteilt werden, also in alle Körperzellen. Und ab Leber fahren die Busse unter anderem, die zur LDL-Unternehmung gehören, um in dem Bild zu bleiben. Das heißt, LDL, die Lipoproteine von niedriger Dichte, die großen Kugeln, die sind damit beschäftigt, das Cholesterin zu verteilen im Körper. Muss ja verteilt werden, wir brauchen es. Also ist es auch nicht wirklich schlecht. Das ist genauso blöd formuliert. Wir brauchen es. Sonst käme es ja nicht von der Leber, von der Produktionsstätte hin zu den Orten, wo es gebraucht wird. Also ist wichtig, dass man davon auch was hat. Es gibt übrigens noch welche, die eine sehr niedrige Dichte haben, die heißen dann VLDL. Nur um das noch so ein bisschen vollständiger zu machen, gibt noch mehr Lipoproteine, aber es gibt nur ein einziges Lipoprotein, was praktisch für den Rückweg zuständig ist, nämlich aus der Blutbahn oder aus der Körperperipherie all das, was nicht gebraucht wurde, zurück zur Leber transportiert. Und dieses LDL kann sich im Prinzip zu diesem HDL komprimieren. Die wandeln sich im Prinzip, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, mit Hilfe von Enzymen und so weiter, dann um und aus dem LDL wird dann, wenn sozusagen die Fahrgäste ausgestiegen sind, wenn Cholesterin wird der benutzt, also wird es auch im Prinzip leerer da drin, innen drin, also kann man es auch komprimieren, so um es mal ganz einfach zu erklären. Und die Gretchenfrage ist immer, wie gut klappt dieser Umbau vom LDL zum HDL? Deswegen guckt man sich nämlich am allerliebsten diese Quotienten an, LDL, HDL. Und es ist immer wichtig, von diesem HDL, von diesen kleinen Kugeln, ein gewisses Mindestmaß zu haben. Deswegen ist das immer so ein Kriterium, wo steht mindestens so und so viel. Und von dem anderen, was verteilt, da will man nur ein bestimmtes Maximum erreichen. Also da ist eher eine Obergrenze und bei dem anderen ist eine Mindestgrenze. Das ist dann auch insofern eine hilfreiche Information, um ja auch für sich im Kopf klarzukriegen, es ist überhaupt nicht zielführend, auf diesen Gesamtcholesterinwert zu schauen. Der wird ja auch manchmal mitbestimmt. Da wird einfach nur mathematisch alles zusammengerechnet, was im Körper in irgendeiner Form vorkommt. Aber es macht ja einen Qualitätsunterschied, wo genau das vorkommt. Und würden wir jetzt zu viel von diesem Verteillipoprotein haben, von diesem LDL, dann kann es eben auch sein, dass da mal was in der Gefäßbahn ja förmlich liegen bleibt oder eben an der Gefäßwand sich ablagert und das wollen wir nicht. Das sind dann diese sogenannten Plaques, die sich dann bilden und das sind immer Situationen, die wir ja vermeiden wollen, denn da kann es dann eben auch zu Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. Ne? Wenn Blutgefäße nicht mehr richtig frei sind und den kompletten Durchmesser nutzen können, dann gibt es immer Probleme. Das heißt, es gibt nur ein Cholesterinmolekül, aber es gibt unterschiedliche Transportmedien, denn es muss ja transportiert werden, unter anderem eben vom Eigensyntheseort Leber in die Körperperipherie. Dazu benutzen wir LDL, das ist für die Verteilung zuständig, und HDL für den Rücktransport von dem, was nicht gebraucht wurde. Das heißt, wir brauchen beides. Beides sind wichtig, beides sind in gewisser Weise gut, aber wir brauchen sie im gescheiten Verhältnis. Und im Grunde ist nur das unerwünscht, dass wir so viel von diesem LDL haben. Aber inzwischen weiß man auch, es gibt noch ein anderes Lipoprotein, das nennt sich LP klein a, wird auch so geschrieben, LP, dann in der Klammer ein kleines a. Und das kommt bei etwa, ich sag mal, jedem Fünften statistisch gesehen in zu großem Maße vor. Und wenn das der Fall ist, dann hat man tatsächlich ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil die Dinger noch mal ein bisschen, leider ein bisschen mehr noch die Tendenz haben zu dieser Plaquebildung, zu diesem, ja, man würde auch sagen, in diesen Ablagerungen in den Blutgefäßen. Und da weiß man inzwischen auch, dass da in diesen Fällen wirklich Lebensstil leider gar nichts verändert. Also diese Werte bleiben auch konstant, da ändert sich nichts. Wenn man das einmal weiß, dann ist klar, ich muss mich therapeutisch echt bemühen, weil sonst werde ich ja meine Risikofaktoren nicht irgendwie in den Griff kriegen. Das ist noch relativ neu, diese Erkenntnis. Man nutzt es halt wahrscheinlich deshalb noch nicht so richtig, weil man ja weiß, okay, wenn du es einmal weißt, dann ist klar, du wirst irgendwie medikamentös da arbeiten können, aber so von den Lifestyle-Faktoren nicht so richtig. Das ist, ich sag mal, bei diesem klassischen LDL, so wie wir es halt auch immer kennen, ein Stück weit möglich, aber immer mit einem gesamten, komplexen Blick auf ja, die sogenannten Lebensstilfaktoren. Und da spielt ja Ernährung eine Rolle. Ich hatte es ja auch schon gesagt, da sind wir von größeren Kohlenhydratmengen eher entfernt. Das sind wir bei guten Fetten, das sind wir bei Ballaststoffen, denn Ballaststoffe binden ja auch Gallensäuren, die ich nicht brauche für die Fettverdauung. Wenn ich Fett zu verdauen habe, werden die auch gebraucht, ist auch gut. Dann wird im Prinzip dieses System wieder benutzt und oder eben auch Cholesterin im Prinzip umgebaut. Das ist sozusagen diese Kreislaufwirtschaft, die ist sehr intelligent und raffiniert. Und Ballaststoffe binden eben auch Gallensäuren. Deswegen ist es gut, Gemüse aufzunehmen und nicht Ballaststoffe immer nur über Kohlenhydratquellen aufzunehmen, weil die sorgen ja dafür, wenn ich wieder viel davon aufnehme, dass mein Insulinspiegel ansteigt und diese ganze Syntheserate getriggert wird. Das ist immer nicht so gut. Wenn ich regelmäßig Sport treibe, dann habe ich eben diesen riesen Pluspunkt, dass zum einen mein Körper weniger Insulin braucht, um auch Glukose aufzunehmen während der Belastung. Das ist schon mal gut. Und man weiß auch, dass regelmäßige Aktivität, also mehrfach die Woche, wo man mal ins Schwitzen kommt, und das tut er wahrscheinlich oder tust du wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, weil Sport trifft Ernährung, hat ja auch mit Sport zu tun, dann kannst du davon ausgehen, dass du die Karte schon mal ausnutzt. Also man weiß, dass gerade Ausdauersport sich günstig auf LDL und HDL auswirkt, im Sinne von LDL wird so beeinflusst, dass es vielleicht ein Stück runtergeht und das HDL steigt. Das sind die Prozesse, die man damit ein Stück weit steuern kann. Aber wenn du zum Beispiel weißt, bei dir ist es relativ hoch mit dem LDL und du hast dann angefangen, irgendwas zu ändern, Ernährung, Bewegung, vielleicht mit dem Rauchen aufgehört, ist auch so ein Faktor, dann ist es immer gut, mal zu gucken, wie sieht denn die Lage aus nach einem halben Jahr. Das, was manche nämlich im Kopf machen, ist, wenn ich mich jetzt da lebensstiltechnisch umstelle, dann wird das schon alles wieder im Lot sein. Aber das geht nur ein bestimmtes Maß weit. Es geht, wenn man wirklich recht hoch ist, geht das eben nicht bis in diesen gewünschten Bereich zurück. Das muss man einfach wissen. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und im Übrigen hat das überhaupt nichts mit dem Körpergewicht zu tun. Ist auch ein Mythos, den viele haben, dass so nach dem Motto, ja, wenn man Normalgewicht hat, dann kann man ja keine Fettstoffwechselstörung kriegen und auch kein Problem mit irgendwelchen Cholesterinwerten, egal wie die jetzt mal benannt werden, ne, ob das ist LDL ist, HDL oder auch die gesamte Summe. Das ist Quatsch. Das kann jeden treffen. Das, was wirklich den größten Einfluss hat, ist tatsächlich die genetische Komponente. Und man kann dann ein bisschen was noch tun, je nachdem, wie stark die Genetik da eben auch reingeschlagen hat. Aber letzten Endes muss man wissen, dass das auch ein Stück von Körper zu Körper abweicht. Und auch, um nochmal auf dieses nicht-alkoholische Fettleber-Thema zu kommen, auch das ist etwas, was schlanke Menschen, also Normalgewichtige, treffen kann, die aber vielleicht im Inneren ihres Bauchraums mehr Körperfett haben, als sie eigentlich gedacht haben, weil man es den Leuten nicht ansieht. Da muss man wirklich hinter die Kulissen gucken. Und dann gibt es ja halt noch diesen Punkt, dass wir die Funktion des Stoffwechsels nun mal nicht von außen sehen. Und nicht alles macht Schmerzen. Das ist ja so. Weder eine Leber, die Probleme hat, macht Schmerzen. Die macht erst Schmerzen, wenn die sich vergrößert hat und gegen andere Organe drückt, die Schmerzrezeptoren haben. Die Leber hat ja keine. Und ein hoher Blutzuckerspiegel macht auch keine Schmerzen. Ein hoher Insulinspiegel macht auch keine Schmerzen. Ein hoher LDL macht auch keine Schmerzen. Das sind alles Dinge, die passieren so im Hintergrund. Und wenn man sich da eben keinen Überblick verschafft, dann weiß man das nicht. Das sind auch ganz oft Zufallsbefunde und manchmal sind sie halt noch rechtzeitig und manchmal halt ein bisschen später. Also das ist so eine Sache, die man sich halt für sich auch im Kopf nochmal so ein bisschen vielleicht ins Bewusstsein rücken kann. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich jetzt mehrere Eier am Tag esse, das eben keinen Einfluss auf den Cholesterinspiegel hat. Das ist ein Trugschluss. Das ist etwas, was zum Glück überholt ist und es ist wichtig, das auch nochmal zu erwähnen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass diejenigen, die komplett auf tierische Lebensmittel verzichten, nicht automatisch frei von diesen Fettstoffwechselstörungen sind. Denn wir haben ja noch eine genetische Komponente, ne? Und eins ist auch klar, wenn ich das mit der Nahrung erstmal reduziere, dann dauert das ja auch eine Weile, bis die Eigensynthese darauf reagiert. Also der Körper guckt immer, dass er genügend bekommt. Und insofern ist das immer rein, ja, relativ zu sehen. Klar ist es so, dass tierische Lebensmittel die einzige Quelle sind für Cholesterin. Und man kann immer ein bisschen schmunzeln, wenn auf Pflanzenölen draufsteht, frei von Cholesterin oder cholesterinfrei. Da war ja nie welches drin. Aber weil das eben so ein Thema ist, was immer noch funktioniert oder manchmal noch mehr oder weniger gut funktioniert, jedenfalls wird es hier und da auch genutzt. Pflanzliche Fette sind cholesterinfrei von Natur aus. Das ist so. Auf der anderen Seite muss man halt immer noch mal für sich auch abprüfen, welche Auswirkungen das in meinem Fall hat. Ne? Ist auch so ein Punkt, wenn statistisch gesehen nichts macht mit Blick auf eine Probandengruppe, kann es ja auch für den Einzelnen vielleicht ein Ansatz sein. Deswegen ist dieses individuelle Hinschauen auf das, was eine Auswirkung hat, was Ernährung macht, auch dieses Kontrollieren von Blutwerten, mache ich ja auch. Ich gucke mir auch, wenn Blutwerte da sind, die immer an, weil das wichtig ist, auch im Komplex zu sehen, nicht nur einen Wert oder zwei, drei. Damit kann man wenig anfangen. Das ist eigentlich in jedem Falle so. Egal, wo man hinschaut, ne, ob das beim Eisenstatus ist, da kommst du auch mit Gesamteisen nicht weit. Und hier kommt man mit Gesamtcholesterin nicht weit. Auch ein Blutzuckerwert ist nett, aber die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist ja immer, wie viel Insulin brauche ich denn, um genau diesen Blutzuckerwert zu erreichen? Also von daher ist so eine komplexe Geschichte an Blutwerten immer, immer ganz hervorragend und hilft eben am allermeisten weiter. Um das nochmal zusammenzufassen, es gibt nur ein Cholesterinmolekül. Wir haben unterschiedliche Transportmedien, also Transportsysteme. Das LDL, niedrige Dichte, große Kugel, fährt's breit. HDL sammelt es wieder ein und bringt es zurück zur Leber. Und man weiß auch, dass den größten Teil des Cholesterins der Körper selber macht, weil es eben ganz wichtige Aufgaben zu bewerkstelligen gibt und dass der Anteil aus der Nahrung nur eine anteilig vergleichsweise kleine Rolle spielt. Und dass indirekte Faktoren wie eben auch der Insulinspiegel definitiv eine Auswirkung haben auf die Eigensynthese, genauso, und das ist die größere Komponente, die genetische Grundlage und an der kann man bekanntlich wenig ändern. Aber es ist gut, sie zumindest im Blick zu behalten, dass man ja die Entscheidungen entsprechend trifft. Ärzte fragen ja auch immer, wie sieht denn das in ihrer Familie so aus? Genau deshalb ist es auch wichtig, A, zu kennen und B, auch weiter zu erzählen, weil dann vielleicht eine andere Entscheidung getroffen wird. Tja, am Ende kann man vielleicht sogar sagen, dass es cleverer ist, die echten Hühnereier zu essen, nicht nur an Ostern übrigens, als die Schokoeier. Wenn man es gut macht, was heißt gut, aber zumindest ein bisschen, ich sag mal, vielleicht taktisch cleverer machen will, dann nimmt man die Zartbitter mit Nüssen oder sowas. Das wäre noch eine Option mit echter Schokolade, wo eben auch Kakaobutter drin vorkommt, nicht irgendein Pflanzenfett oder Palmfett oder irgendwas. Das ist nicht so eine schicke Fettqualität. Und um solche Dinge wie Fettqualität, auch Proteine und Qualität auch von Kohlenhydraten und anderen Nährstoffen, das ist Thema im Online-Kurs Ernährungsformel für Sportler und da hast du noch ein kleines Zeitfenster, um in der zweiten Runde dabei zu sein. Und dazu gehst du am besten auf meine Website foodeducation.de, da findest du zurzeit eben auch noch direkt auf der Startseite im unteren Feld den direkten Link zu allen Details, die du für den Online-Kurs wissen darfst. Ja, ich hoffe, ich habe so das eine oder andere Mythos, Vorurteil, wie auch immer, aus der Welt räumen können und ein bisschen Klarheit in das ganze Cholesterin-Thema reingebracht und dir vielleicht auch die Angst genommen, da irgendwie jetzt großartig ein Problem zu kriegen, wenn das mal mit der Nahrung zu viel wird. Denn wir nehmen ja erstens auch gar nicht alles aus dem Darm auf und die andere Seite ist, dass wir immer noch den Großteil selber produzieren. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Hab eine gute Zeit bis dahin. Deine Julia.